Liebe Gemeinde, wir haben ja gerade die Worte gehört aus Epheser 5, die Basisbibel überschreibt, wie Kinder des Lichts leben und haben dann gesungen, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Es ist also nicht unser Licht, das wir scheinen lassen sollen, sondern es ist das Licht unseres Herrn Jesus Christus, des Auferstandenen. Liebe Gemeinde, wenn wir etwas umsonst im Sinne von geschenkt bekommen, dann kommt es vor, dass wir es nicht recht wertschätzen. Es war ja nur geschenkt. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt der Volksmund. Gelegentlich scheint auch der Glaube unter diese Rubrik zu fallen. Nur geschenkt. Kann man sich deshalb die Ernsthaftigkeit im Glauben schenken? Luther hat solche vermeintlich Gläubigen als Anscheinchristen gewarnt. Ich fand das sehr schön, das in einem Zitat von ihm zu finden, dass es Christen, für ihn waren das Menschen, die nur des Anscheinens nach Christen waren. Er hat geschrieben, die nicht in Furcht wachen, das sind die, die anfangen, aber nicht fortschreiten. Die legen wohl die Hand an den Pflug, sehen aber zurück, haben den Anschein eines frommen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. Das ist, wie ihr gehört habt, in einer Auslegung oder in Gedanken zu dem Wochenspruch, der uns durch diese Woche begleiten soll. Die nicht in Furcht wachen, das sind die, die anfangen, aber nicht fortschreiten. Die legen wohl die Hand an den Pflug, sehen aber zurück, haben den Anschein eines frommen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. So nimmt Luther die Warnung des Wochenspruches aus Lukas 9 auf. Es ist zu wenig, nur einen frommen Schein zu erwecken. Der Anschein eines frommen Lebens, das ist noch keine Christusnachfolge und auch und erst recht keine Kreuzesnachfolge. Deshalb wollen wir jetzt gemeinsam auf den Zusammenhang hören, in welchem der Wochenspruch steht. Er ist ja aus Lukas 9 und ich lese uns aus Lukas 9 den letzten Abschnitt, die Verse 57 bis 62. In der Basisbibel überschrieben, sich ganz auf Jesus einlassen. Ich finde, das ist eine schöne Überschrift für diesen Abschnitt. Sich ganz auf Jesus einlassen. Unterwegs sagt jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Zu Risiken und Nebenwirkungen der Nachfolge. So möchte ich die Predigt mal überschreiben. Zu Risiken und Nebenwirkungen der Nachfolge. In unserem Fall gilt nicht, lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Okay, wenn wir nun das Lukas-Evangelium quasi als Beipackzettel verstehen, als Packungsbeilage, dann lohnt es sich schon einmal genauer hinzuschauen, was hier im Kontext von Lukas 9 sonst so steht. Da heißt es doch direkt nach der ersten Leidensankündigung Jesu am Anfang des Kapitels, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. In diesem Sinne sind Nachfolger Jesu etwas anderes als Fans und auch als Follower im Netz. Nachfolge bedeutet eine feste Bindung an Jesus Christus. Und zwar ausschließlich an ihn, an Jesus. Das ist mehr als eine kurzfristige Begeisterung. Es ist eine Lebensgemeinschaft. Also es ist eine lebenslange Gemeinschaft, ein lebenslanger Weg, den wir mit unserem Herrn Jesus zu gehen haben. Lasst uns jetzt also auf diese drei Begegnungen schauen, die uns jeweils nur ganz kurz hier geschildert sind. Von Menschen, die Jesus folgen wollten. Der erste Kandidat sagt: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Damit erkennt er Jesus als einen Rabbi an und bewirbt sich als sein Schüler. Im Judentum der Zeit Jesu war es üblich, dass die begabtesten jungen Männer zu Rabbinern auszubilden. Ein solcher Talmid, das hebräische Wort für Schüler, sucht sich einen Rabbi, um gewissermaßen bei ihm in die Lehre zu gehen. Wenn er angenommen wurde, folgte der Schüler seinem Lehrer überall hin. Nicht nur, um dessen Auslegung der Tora kennenzulernen, sondern vor allem, um sein Leben im Sinne eines Vorbildes nachzuahmen. Üblicherweise prüfte der Rabbi die Kenntnisse und Begabung des Bewerbers, bevor er die allgemein bekannte Aufforderung »Folge mir nach« als Schüler oder Jünger diesen akzeptierte. Die Antwort Jesu kann also im Sinne einer Prüfung verstanden werden. Er stellt dem Aspiranten klar vor Augen, dass er selbst in der Welt schutz- und heimatlos ist. Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihr Nest unter dem Himmel, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Und wenn Jesus von sich als Menschensohn spricht, dann nimmt er ja diese messianische Verheißung aus dem Buch Daniel, Daniel 7 auf. Die Selbstbezeichnung Menschensohn ist ein solcher Titel, der den Auftrag Jesu zusammenfasst. Er ist ganz und gar Mensch, geboren von seiner Mutter Maria und dem Leiden und Sterben dieser Welt ausgeliefert. Und doch bleibt er als Gottes Sohn eingesetzt zum Weltenrichter, der am Ende der Zeit einmal das Urteil spricht. Der Menschensohn-Titel unterstreicht also die verborgene Messianität Jesu, die erst durch Kreuz und Auferstehung offenbar werden wird. Für diesen Menschensohn gibt es keinen Platz und keinen Raum. Das beginnt ja bei seiner Geburt. Immer wieder wird uns das in unseren Krippenspielen vorgespielt, dass da in Bethlehem keine Herberge für ihn war und er deshalb am Ende im Stall landet. Es gilt auch in Nazareth, wo die einheimische Bevölkerung sagt, das ist doch der Zimmermanns Sohn, also das ist doch Josefs Sohn, was will er jetzt, was hat er? Und es gilt dann auch in den Dörfern der Samaritaner, diese Geschichte ist vielleicht nicht so bekannt, die läuft, ist unmittelbar vor unseren Versen hier überschrieben in der Basisbibel, Jesus wird in einem Dorf in Samarien abgewiesen. Wer Jesus nachfolgt, geht mit ihm den Weg ans Kreuz und nimmt teil an seinem Schicksal und verliert unter Umständen das Dach über dem Kopf, das wir uns doch immer als vermeintliche Sicherheit für unser Leben wünschen. Kommen wir zum zweiten Gespräch. Und im zweiten Gespräch ist es jetzt umgekehrt. Diesmal ist es Jesus, der einen der Umstehenden auffordert, folge mir nach. Im Sinne des beschriebenen Verhältnisses zwischen Rabbi und Talmid akzeptiert Jesus diesen Mann als seinen Schüler bzw. seinen Jünger. Dieser lehnt den Ruf Jesu auch nicht ab, aber er äußert jedoch eine Bitte. Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Ob mit dem Begraben die unmittelbare Beisetzung des Verstorbenen oder das Umbetten seiner Gebeine gemeint ist, das wird nicht näher erläutert. In jedem Fall handelt es sich um die Pflicht des Sohnes gegenüber seinen Eltern, die für fromme Juden ja den Charakter eines Gebotes hatte. Und dann antwortet Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die Antwort Jesu hebt unsere menschlichen Gesetzmäßigkeiten auf. Wir alle sind sterblich und werden einst selbst auf den Friedhof getragen. Das heißt, wir sind in diesem Sinne schon heute dem Tode verfallen. Doch wer Jesus nachfolgt und Gottes Herrschaft verkündet, bekommt jetzt schon Anteil am ewigen Leben und hat sozusagen den Tod überwunden. Jesus unterstreicht damit seine göttliche Vollmacht und blickt aus bereits auf Kreuz und Auferstehung. Für uns als Elisabeth-Fehner Baptistengemeinde ist dies trotzdem schwerer Tobak. Also harte Worte, die Jesus hier sagt und die schwer zu verstehen sind. Wir haben doch in Rekenfeld unseren Friedhof und den erhalten wir mit sehr viel Einsatz. Und zu jeder Beerdigung legen sich viele aus unserer Mitte richtig ins Zeug, wie zuletzt am vergangenen Freitag. Und das tun wir ja in bester christlicher Tradition und geprägt von Nächstenliebe. Doch hier in Lukas 9 hat die Bestattungssitte oder die Bestattungsbitte den Charakter einer Ausrede. Damit zum dritten Gespräch, das ebenso kurz wiedergegeben wird. Noch ein Mann kommt zu Jesus. Mit ihm blicken wir jetzt über die Eltern hinaus in den Bereich von Ehe, Familie und Gesellschaft, also in den Bereich der allgemeinen menschlichen Bindungen. Auch die Bitte dieses Gesprächspartners, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von meiner Familie, auch diese Bitte wird von Jesus abgelehnt. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Es ist durchaus denkbar, dass Jesus hier an die Berufung von Elisa in 1. Könige 19 denkt, den der Prophet Elia beim Pflügen in seine Nachfolge gerufen hat. Das Beispiel aus der Landwirtschaft war für die Zuhörer gewissermaßen selbsterklärend. Wer beim Pflügen nicht nach vorne schaut, der läuft Gefahr, dass er seine Pflugschar an dem Acker liegenden Steinbrocken beschädigt. Der Blick zurück hindert den Glaubenden auf das Ziel, das Kommen des Reiches Gottes ausgerichtet zu bleiben. Also, um einmal Herbert aufzugreifen, es geht darum, dass man das Lebensnavi, das Ziel im Blick behält und dann da auch sein Leben drauf ausrichtet und sozusagen den Anweisungen, dem Weg der Nachfolge dann auch konsequent folgt. Was macht also Nachfolge aus? Nachfolge schaut in diesem Sinne nicht zurück. Nachfolge verträgt keine Ausreden und Nachfolge ist mehr als eine schwärmerische Begeisterung. In der Nachfolge gibt es keine halben Sachen. Drei Begegnungen mit Jesus. Begeistert reicht nicht. Ausreden gelten nicht und zurückschauen geht nicht. Allerdings, und das denke ich, darf man bei diesen sehr kurzen Begegnungen festhalten, wissen wir nicht, wie die drei Kandidaten aus Lukas 9 sich persönlich denn wirklich entschieden haben. Das verrät uns die Bibel hier nicht. Gut, es entsteht der Eindruck, sie hätten sich alle enttäuscht abgewandt. Aber ob sie nachdenklich nach Hause gegangen sind und noch einmal zu Jesus kamen, das wird uns nicht berichtet. Wie geht es also nun uns mit diesem Ruf zur Kreuzesnachfolge? Sind wir bereit, für Jesus auf ein bequemes Leben zu verzichten? Verstecken auch wir uns hinter Ausreden? Wagen wir mit Jesus den Blick nach vorne im Sinne des Siehe, ich mache alles neu, der Jahreslosung, wie wir es hier haben? Oder schauen wir lieber sehnsüchtig zurück? Am Anfang des Kapitels mahnt Jesus seine Jünger: Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst? An anderer Stelle nehme Schaden an seiner Seele. Jesus lädt nicht zum Frühlingsspaziergang ein. Sein Weg verheißt Leben, aber führt in den Tod. Wir brauchen Kraft, die wir selbst nicht haben. Doch seine Kraft will uns durchtragen, so beten wir, dein Reich komme. Amen.